SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: das rollende Haus über den Trend zum Wohnmobil. Am Mikrofon Norbert Lang. Franz, Susi oder Harry. Es gibt wohl kaum ein Wohnmobil, das keinen Kosenamen trägt. Andere heißen Schneckenhaus, Hotel California oder auch schlicht Fluchtmobil. Das Wohnmobil ist für viele wie ein bester Freund. Es verspricht Alltagsflucht und Vertrautheit zugleich. Wohin man auch fährt, man hat sein Zuhause immer dabei. Heute erfreut sich Caravaning immer größerer Beliebtheit. Die Branche verzeichnet Rekordumsätze. Immer mehr Menschen leihen oder kaufen sich Wohnmobile für den Familienurlaub auf dem Campingplatz oder den Selbstfindungstrip in der Natur. Andere geben ihre Wohnung gleich ganz auf und entscheiden sich für das Leben als Dauercamper. Woher aber kommt das neue Interesse am rollenden Haus? Was steckt hinter diesem modernen Nomadentum? Darüber sprechen wir heute im SWR 2 Forum. Wir haben die Tourismusforscher Hasso Spode und Mathis Stock eingeladen, sowie den Fachjournalisten Klaus-Georg Petri. Herr Petri, Sie sind stellvertretender Chefredakteur der Magazine Reisemobil International sowie Camping, Cars and Caravans, aber auch selbst regelmäßig mit dem Wohnmobil unterwegs. Hat Ihr Wohnmobil auch einen Namen?
Nee, mein Wohnmobil hat keinen Namen. Das liegt daran, dass ich kein eigenes besitze, weil ich da bei der Zeitschrift arbeite, immer ein Testfahrzeug zur Verfügung habe. Und dem jedes Mal einen Namen zu geben, das wäre ein bisschen aufwendig.
Und was reizt Sie am Reisen mit dem Wohnmobil?
Das sind verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Zum einen die vielbeschworene Freiheit. Die gibt es tatsächlich, denn Sie können entscheiden, wo es Ihnen gefällt, da bleibe ich. Das heißt, Sie sind sehr flexibel unterwegs. Und ein weiterer Hauptgrund ist, ich reise meistens mit der Familie und das bindet sehr stark aneinander. Also natürlich muss man auch eine gewisse Toleranz dabei üben, wenn man so aufeinander sitzt. Aber das gemeinsame Erlebnis überwiegt doch dabei.
Herr Spode, Sie sind Soziologe und Historiker und leiten das Historische Archiv zum Tourismus an der Technischen Universität Berlin. Außerdem geben Sie unter anderem die Zeitschrift Voyage, Jahrbuch für Reise- und Tourismusforschung heraus. Woher kommt die neue Lust am Reisen mit dem Wohnmobil?
Die Frage ist, ob das eine neue Lust überhaupt ist. Lust und Last hängen erstens eng zusammen manchmal, gerade wenn ich jetzt höre von Herrn Petri, das bringt die Familie zusammen. Das kann die Familie auch sehr auseinanderbringen, solche Urlaube, wenn ich an meine eigene Kindheit denke.
War das bei Ihnen so?
Ja, es gab schon da einiges. Wenn man dann so pubertiert, will man dann doch nicht immer das genau machen, was die Eltern machen. Und das ist sicher ein Problem. Also man muss da eine Altersgrenze wahrscheinlich setzen. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass die Lust nicht so neu ist. Ich bin ja auch eigentlich Historiker von Hause aus und deshalb argumentiere ich immer gerne mit einem Blick zurück. Ein rollendes Zuhause hat es schon sehr, sehr lange gegeben, bevor es auch Autos schon gegeben hat. Also denken Sie an die Trosswagen im Dreißigjährigen Krieg oder die Zigeuner, sagt man nicht mehr. Früher hieß das die Zigeunerwagen oder die Zirkuswagen oder so. Also als ein technisches Phänomen mit Motorantrieb, ein Freizeitgefährt, tauchen diese Wohnmobile so in der Zwischenkriegszeit 20er, 30er Jahre auf. Und jetzt mache ich mal was Biografisches noch. Und ich selbst bin in den 70er Jahren mit einem Bulli durch die Lande gezogen, also einem VW-Bus, der umgebaut war. Das war eigentlich mal in den 70er, 80er Jahren so der Standard von Wohnmobilen. Mhm. Selbst gebastelt, das meiste.
Da waren Sie aber nicht mehr pubertierend, sondern saßen selbst am Steuer, ja?
Man kann ja als Spätpubertierender immer noch fahren. Aber in der Tat, das war kurz danach. Dann bin ich ja auf diese Weise dem Elternhaus gerade entflohen.
Also auch Freiheit, oder?
Ja, also das mit der Freiheit würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
Herr Stock, Sie lehren Tourismusgeografie an der Universität Lausanne und beschäftigen sich in Ihren Forschungen intensiv mit Mobilität und dem Wohnen an mehreren Orten. Was fasziniert die Menschen am Wohnen im rollenden Haus?
Das Interessante ist in der Tat, dass die Freiheit beschworen wird. Das kommt in den Forschungen auch immer zum Ausdruck, dass die Befragten das Selbstbild der Freiheit herausstreichen. Als Sie mich gefragt haben, ob ich hier am Gespräch teilnehmen wollte, habe ich sofort an ein Buch gedacht, das mich sehr beeindruckt hatte, und zwar von Julio Cortázar und von Carol Dunlop, die in den 80er Jahren eine Reise unternommen haben auf der Autobahn zwischen Paris und Marseille in einem Bulli, in einem VW-Bus. Und zwar heißt das Buch »Die Autonauten auf der Kosmobahn – Eine zeitlose Reise Paris-Marseille«. Und es ist sehr spannend, weil sie sich zum Ziel setzen, jeden einzelnen Rastplatz anzufahren und an jedem zweiten Rastplatz zu übernachten. Also die Reise dauert dann 33 Tage.
Was erzählt dieses Buch vom Leben im Wohnmobil?
Den Alltag. Das Wohnmobil wird dann quasi zum alltäglichen Ort, zum alltäglichen Raum, der dann angeeignet wird, wo dann das Reiseziel eigentlich nicht mehr so wichtig ist, sondern der Weg ist das Ziel, wie man auch teilweise dann sagt.
Autonauten auf der Kosmobahn, das finde ich sehr interessant, weil ich habe bei der Recherche auch nach den Namen der Wohnmobile recherchiert und herausgefunden, dass viele, naja, sehr raumschiffartig genannt werden, zum Beispiel Starline, Sunliving, Sky Traveler oder Sunlight, ist das eine zufällige Metapher? Woher kommt das? Gibt es da Gemeinsamkeiten?
Cortázar hat sein Wohnmobil Fafner genannt, so als Drachen, wenn man das Dach so aufklappen konnte.
Mhm. Aber gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Raumfahrt und dem Wohnmobil?
Ja, es gibt ja diese Idee der Argonauten, die sich entweder eben im Weltall bewegen oder die Argonauten der Südsee, die ihr ganzes Leben auf dem Wasser verbringen, in Polynesien, ein berühmtes Buch. Und da kann man sich vorstellen, dass es auch solche Argonauten gibt. Ich möchte allerdings was anderes dagegen setzen. Das sind sozusagen Dauerreisende, also wenn man so will, in Tüdelchen, also moderne Nomaden. Das Gegenbild dazu ist ja wiederum der Dauercamper. Den sollten wir nun nicht ganz vergessen. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die mit diesem Wohnwagen oder Campingwagen entweder immer an die gleiche Stelle fahren oder den Campingwagen dann tatsächlich an einer einzigen Campingplatz-Liegestelle oder wie sowas heißt, da festdocken und dann werden die Gartenzwerge ausgepackt und dann wird jedes Jahr immer wieder in dieselbe Ambiente gefahren. Das ist ja so eine Art, wie in der DDR die Datsche, gab es im Westen dann diese Dauercamper. Das ist ja auch eine sehr interessante soziale Gruppe. Und da haben wir also bei dem Oberbegriff Wohnmobil oder das rollende Heim, das ist ja dann stationär, ehemals rollendes Heim, da haben wir also beide Facetten, wie man eigentlich sein Leben gestalten kann, nämlich einmal stationär und einmal mobil. Und das kann man mit einem und demselben Gefährt eigentlich machen.
Widersprechen an dieser Stelle eigentlich. Denn das Reisen mit dem Reisemobil, deswegen heißt es ja auch so, ist eigentlich immer eine Sache der Bewegung. Und auch das Reisen mit dem Caravan-Gespann, das geht in dieselbe Richtung. Und die Dauercamper, die haben mit beidem eigentlich gar nichts zu tun, finde ich. Denn die haben zwar einen Wohnwagen, aber der Wohnwagen ist festgewachsen. Der ist ja gar nicht mehr zu bewegen da. Sie sagen ja selber, da stehen dann Gartenzwerge daneben. Ich glaube, das ist eher an der Mangelung einer Gartenhütte im Schrebergarten kommt sowas zustande. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist eine völlig andere Art der Freizeitbeschäftigung.
Mhm, aber da bin ich Ihnen sehr dankbar für diesen Einwand. Ja? Denn wenn man die Literatur darüber recherchiert, dann stellt man fest, dass sich diese verschiedenen Gruppen überhaupt nicht leiden können. Also es ist ja grundsätzlich im Tourismus so, dass sich die unterschiedlichen Tourismusstile durch Distinktion voneinander absetzen. Und das haben Sie sehr schön eben dargestellt, dass also der mobile Reisende, der blickt auf den stationären Reisenden herab und teilweise, denke ich, umgekehrt wird das auch so ähnlich funktionieren. Also das Distinktionsverhalten, auch das sehen wir wunderschön, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen.
Ich wollte noch was sagen zu den Astronauten. Die Astronauten, die erleben ja eine Schwerelosigkeit. Das erleben die Reisemobilisten oder die Camper nicht, denn die machen eine durchaus bodengebundene Urlaubsform. Das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Ich würde das mit den Astronauten eigentlich nicht in Zusammenhang bringen, trotz der Namen, da haben Sie ja recht.
Argonauten war das Wort, entschuldige, Argonauten.
Aber wir waren ja auch bei den Astronauten, auch bei der Raumfahrt, genau. Wobei es natürlich diese langen Fahrten gibt, auch beim Wohnmobil. Hat das dann nicht vielleicht doch auch was damit zu tun, Herr Petri?
Gut, die langen Fahrten, gemessen an der Raumfahrt, sind sie wahrscheinlich trotzdem noch kurz. Aber das ist ja die Sache mit der Freiheit, denn Sie können sich ja die Touren und Etappen, die Sie fahren, so einteilen, wie Sie gerne möchten. Das heißt, wenn Sie sagen, ach, ich möchte eigentlich lieber weniger fahren, um mehr erleben zu können, dann fahren Sie eben nur 50 Kilometer weiter oder 100 oder wie Sie eben möchten. Wenn Sie sagen, ich möchte schnell zur nächsten Fähre kommen, die ist nun mal im Hafen von Stuttgart ausgesendet, das ist 800 Kilometer, ja, dann muss ich halt fahren, das ist schon richtig.
Aber man ist ja dann doch auf engstem Raum auch zusammen für eine ganz lange Zeit. Also da ist ja auch wirklich eine Nähe zur Raumfahrt, zu Menschen in ihren kleinen Kapseln da oben, in der ISS unter anderem.
Ja, ich glaube, das täuscht. Denn man darf nicht vergessen, dass das größte Zimmer, was der Reisemobilist und auch der Karawane hat, das befindet sich vor der Tür. Das ist die Natur draußen, das ist der Campingplatz, der Stellplatz, womöglich eine große Wiese. Das haben die Astronauten nicht. Die haben das Weltall, das ist zugegebenermaßen noch größer, aber sicher nicht so angenehm wie die grüne Wiese.
Das Image des Wohnmobils hat sich in den letzten Jahren schon verändert. Oder würden Sie dem widersprechen, Herr Petri? Wird Caravaning jetzt hip?
Caravaning ist hip. Das lässt sich allein an den Zahlen ablesen. Also wir haben seit 2011 einen Anstieg des Reisemobilbestandes in Deutschland um 25,6%. Innerhalb von 5 Jahren ist ein Viertel dazugekommen. Das ist enorm. Ja.
Aber gerade so der Urlaub im Wohnwagen, also ja, wenn ich das jetzt mal auch da mitzähle in das Caravaning, das hatte doch früher schon ein ziemlich konservatives oder so kleinbürgerliches Image.
Miefig war das, ja. Mhm. Wobei auf der anderen Seite, wissen Sie, ich war auf dem Caravansalon jetzt, der ist ja jetzt gewesen, da haben die Bilder gezeigt, weil sie 55 Jahre Caravansalon hatten, haben sie Bilder gezeigt aus den Anfängen, wie die Leute damals mit den Wohnwagen gespannen über die Alpen nach Italien gefahren sind. Das hatte eigentlich nichts mit Mief zu tun, das war eher lustig und es war sehr schön, das war sehr familiär. Aber Sie haben recht, natürlich hat sich das Image gewandelt hin zu modern, zu hip. Das möchte man haben, da möchte man dabei sein. Aber auch wenn Sie schon in die modernen Fahrzeuge hineinschauen, dann merken Sie, dass sich da unglaublich viel verändert hat. Das hat mit Gelsenkirchener Barock nichts mehr zu tun. Das ist modern, das ist mit Stil, das ist pfiffig gemacht alles, ganz toll.
Es kommt immer darauf an, was man gerade schick findet oder für modern hält. Wenn man es wirklich modern haben wollte, also das wäre auch eine Frage an Herrn Petri, warum kauft man sich so ein Gefährt? Die Preise sind ja nun nicht ohne und man kann sie ja auch gleichzeitig mieten. Und wenn man jetzt die innerstädtischen Verkehre sich anschaut, dann sehen wir ja grundsätzlich eine Entwicklung, dass die jüngeren Leute weg vom eigenen Auto kommen und kombinierte Verkehrssysteme benutzen, vor allen Dingen eben auch Mietwagen benutzen, wenn sie einen brauchen.
Sharing-Kultur sozusagen.
Ja, das würde ich für modern halten. Es muss noch einen anderen, vielleicht sehr archaischen Grund, insofern unmodernen Grund geben, dass man sich so ein teures Auto kauft, was sich ja, wenn man das mit dem Mieten vergleicht, erst in 20, 30 Jahren amortisieren kann. Ich denke, da ist mehr so diese Idee, my home is my castle. Ich kann das gut nachvollziehen, damals als Student, wie gesagt, mit dem Bulli irgendwo quer durch Europa. Man hat eben dieses Schneckenhaus bei sich und das ist irgendwie was Schönes. Ich will das überhaupt nicht schlecht machen. Ich bezweifle aber, dass das ein sehr modernes Motiv ist, sondern das ist eher traditional, das mag ja anders styled sein, aber der Kern der Idee ist eigentlich sehr traditional. Modern wäre für meine Verhältnisse was anderes, nämlich ich miete solch ein Fahrzeug.
Aber man muss sicher auch wissen in dem Zusammenhang, dass das Mieten sehr hoch im Kurs steht bei vielen Leuten, die sich kein eigenes Reisemobil kaufen, aus welchen Gründen auch immer. Und dass auch im Moment gerade Unternehmen sich etablieren am Markt, die sowas anbieten wie Carsharing. Das gibt es also durchaus bei Reisemobilen auch. Aber ich glaube, der Hauptgrund, sich ein Reisemobil zu kaufen, ist, dass das Fahrzeug einfach präsent ist. Denn das Reiseverhalten an sich verändert sich oder hat sich schon verändert dahingehend, dass die Menschen nicht mehr 3 Wochen Urlaub am Stück machen, sondern lieber das splitten zu verlängerten Wochenenden und sich dann jedes Mal ein neues Fahrzeug zu mieten, das wieder neu einzurichten und hinterher sauber zu machen. Das ist viel umständlicher, als wenn ich das Ding selber habe. Und ich glaube, ein wesentlicher Grund dabei ist auch noch, dass die Menschen das Fahrzeug als ihr Hobby empfinden. Und das Hobby, wenn man es richtig betreibt, ist ohnehin kaum mit Geld aufzuwiegen.
Aber haben die Leute nicht auch vielleicht Angst, dass die Fahrzeuge dann einfach im Sommer zu den Hauptferienzeiten alle ausgebucht sind? Sicher. Passiert das nicht auch?
Klar, das ist theoretisch möglich, ja.
Bleiben wir doch nochmal bei diesem Imagewandel. Wie war denn dieses Image des Wohnwagens und Wohnmobils in den 90er Jahren? Wie hat sich das verändert, Herr Spode?
Na, also das Image des Wohnwagens war eigentlich, dass alle Holländer einen Wohnwagen haben. Das war das Image. Und es ist von Herrn Petri, glaube ich, zu Recht vorhin schon erwähnt worden, in den 50er Jahren, als die Automobilisierung in Deutschland ja erst begonnen hatte, war der Wohnwagen etwas durchaus Modernes. Das waren diese tropfenförmigen kleinen Wohnwagen.
Knutschkugeln.
Ja, Knutschkugeln oder so genannt. Die wurden auch in der DDR produziert als Dübener Ei. Schon seit 1936 gab es sie, wurden dann unverändert bis zum Ende der DDR so gebaut. Und das hatte durchaus was Schickes, Modernes, so wie man auch mit einer Vespa über die Alpen fuhr. Da konnte man so ein Ding nun nicht anhängen, aber an einen Käfer oder Goggomobil passte das. Die waren ja aus Sperrholz. Und das hat durchaus ein schickes, modernes Image gehabt, gerade deshalb, weil Italien, das war viel weiter weg als heute. Man kann sich das nicht vorstellen. Es war ein Sehnsuchtsland. Man musste die Alpen überqueren.
Flugzeuge waren zwar schon vorhanden, aber die Preise waren so hoch, dass man eigentlich nur mit der Eisenbahn oder dann eben mit dem eigenen Auto fahren konnte. Und das hatte ein sehr modernes Image. Dann kommt das Problem, was hier schon auch ein bisschen angesprochen wurde. Dann kam dieses Gartenzwerg-Spießer-Image dazu. Das ist jetzt aber wieder so eine Geschichte der Distanzierung, wo dann die sogenannten Alternativreisenden in den 70er Jahren meinten, nur alles besser machen zu müssen, nicht vorbuchen, kein Pauschalurlaub, aber auch nicht mit diesen super perfekt eingerichteten Wohnwagen rumfahren. Unser alter Bulli, den wir hatten, das war mal ein Wagen von einer Band. Blackwater Park, das stand auch noch ganz groß drauf und den haben wir dann eben selbst das Bett eingebaut und bei einer Vollbremsung auf der Rückfahrt irgendwann fiel diese ganze Konstruktion zusammen. Also das gehörte zu diesem Image dazu, dass man eben nicht perfekt reist, sondern mehr frugal, mehr so das einfache Leben damit verbunden hatte und nicht das Perfekte.
Damals hat man ja sicherlich auch selber alles zusammengebastelt, eingebaut, oder? Wie war das bei Ihnen?
Ja, so war es. Dazu muss ich sagen, dass ich zwei linke Hände habe, aber irgendwie hat es die ganzen Reisen einigermaßen überstanden. Also da war schon ein Klappbett drin und ein Klapptisch und Pipapo. Toilette gab es nicht, aber eine Kochgelegenheit. Das passte alles in so einen VW-Bus rein. Ja, bis zu diesem Moment, wo ich dann bei Nürnberg irgendwo so eine Vollbremsung machen musste. Wir haben uns dann getrennt von diesem Gefährt. Aber es war nicht der Hasse Spode alleine, der sowas hatte, sondern das war in der Clique irgendwie üblich. Mehrere Leute hatten sowas. Und insofern gebe ich Herrn Petri auch nochmal, der hatte ganz am Anfang nochmal das Familiäre erwähnt. Wir waren damals auf dem Sprung, Familien zu gründen und hatten das sozusagen in Embryonalform schon mal versucht auszuprobieren. Das ging eigentlich ganz gut, ja.
Es gibt aber heute noch Menschen, die sich Reisemobile selber ausbauen.
Ja, das war gerade meine Frage. Ja, ist das noch in Mode? Ja,
ja, ja, also wir machen von unserer Zeitschrift Reisemobil international aus jedes Jahr ein Selbstausbauertreffen in der Lüneburger Heide. Da kommen 800 bis 1000 Fahrzeuge hin, von denen ein Großteil selbst ausgebaut ist.
Die Leute verwenden ziemlich viel Zeit darauf, teilweise eben so ein Gefährt, ein rollendes Gefährt auszubauen. Ist doch eigenartig. Die verbringen dann relativ kurze Zeit, dann vielleicht ein paar Wochenenden im Jahr in diesem Bus oder in dem Wohnwagen, Wohnmobil. Geht es da ums Bewohnbarmachen? Geht es darum, dass man sich das irgendwie heimisch macht, Herr Stock?
Ja, es geht da einerseits um Hobby, wie das der Herr Petri gesagt hat, aber andererseits eben auch um Aneignung, um dann das Wohnmobil, den Fahrzeuginnenraum auch dann zu bewohnen, ja, wohnbar zu machen und dann auch zu bewohnen.
Naja, Hobby, das Stichwort Hobby ist gefallen. Also das Basteln an sich hat auch einen hohen Wert. So wie Menschen, die einen Oldtimer besitzen, die fahren damit im Sommer 2-3 Mal irgendwo auf ein Oldtimer-Treffen oder irgendwo in die Pampa und dann sind sie wieder da. Also die haben Laufleistungen im Jahr von 1-2000 Kilometern, aber basteln stundenlang, tagelang, wochenlang darum, das macht an sich schon Spaß, wenn es jemandem Spaß macht.
Aber die Wohnmobile, die derzeit gekauft werden, sind ja eigentlich voll ausgebaut meistens. Herr Petri, wie ist das?
Ja, die sind top ausgebaut. Zu einem Wohnmobil heutzutage gehört auf jeden Fall ein Bett, meistens ein Doppelbett oder auch zwei Einzelbetten. Und die halten übrigens beim Bremsen auch, die passiert nichts, die fallen nicht zusammen. Ne? Dann gibt es eine Fahrradgarage zum Beispiel oder ein gut ausgestattetes Bad mit einer extra Dusche, eine Küche mit einem Dreiflammkocher, die Flamme zündet elektronisch. Dann gibt es einen schönen Esstisch, der sich ausklappen lässt und beliebig hin und her schieben, sodass man da Platz drum hat, zu viert, zu sechst, je nachdem, wie groß das Mobil ist. Da ist alles dabei. Ein starker Motor ohnehin, ein Dieselmotor. Übrigens alle neuerdings mit Euro 6, die jetzt von der neuesten Generation. Da ist also alles dabei, was modern ist.
Klingt jetzt aber wirklich danach, als ob man sich heute einfach auch mehr Luxus leisten möchte.
Auch Luxus leisten kann.
Für mich klingt das so ein bisschen, wenn ich das einwerfen darf, nach der Analyse von Hans Magnus Enzensberger von 1958. Der hat schon damals eine sehr kluge Analyse des Tourismus geschrieben. Und da findet sich der Satz, der Tourist zerstört sein Ziel, indem er es erreicht. Denn er will die Freiheit, er will die Natürlichkeit. Und da sattelt er immer mehr drauf und macht sich immer mehr auch von Systemen abhängig. Und das ist eben so eine Abhängigkeit. Ich brauche jetzt also den Herd mit automatischer Zündung. Damit besteht immer die Gefahr, dass man genau das Erlebnis zerstört, was man eigentlich sucht.
Das finde ich jetzt richtig witzig, dass Sie das sagen. Denn wir sprechen da auch in der Redaktion oft darüber. Und natürlich ist es so, dass wenn man sich zum Beispiel über einen Urlaub unterhält, den man vor ein paar Jahren mal gemacht hat, dass man dann die Erlebnisse schildert, die man gehabt hat, aber nicht das Auto, mit dem man dahin gefahren ist oder das Reisemobil, mit dem man dort war. Ja. Das spielt überhaupt keine Rolle dabei.
Ne? Die Primitivität selbst wird dann ja zum nostalgischen Verklärungsobjekt. Früher sind wir ja noch, so wie ich das eben auch gesagt habe, dieses Primitive hat ja seinen Reiz für sich.
Ja, wobei früher nicht alles besser war, das sicher auch nicht.
Ja. Ein neuer Trend ist da ja gerade in aller Munde, das Glamping. Glamping setzt sich zusammen aus Glamour und Camping. Und die Wohnmobile dieser Art sind oft fast 10 Meter lang oder vielleicht sogar länger, haben alle möglichen Extras inklusive Garage für den Porsche oder was auch immer man für einen Sportwagen ebenso hat. Das richtet sich doch aber nur wirklich an die richtig Reichen, oder, Herr Petri?
Ja, unbedingt. Also an die richtig Reichen und auch an die, die sowas gut finden. Wobei wir eigentlich unter Glamping eher das verstehen, so das, sagen wir mal, Safari-Zelt in der Serengeti irgendwo, wo dann eben doch noch ein Butler dabei ist. Wie auch immer, es richtet sich immer an eine sehr, sehr kleine Zielgruppe, glaube ich. Wobei Sie recht haben, es kommt gerade, viele sprechen davon, ja.
Herr Stock, denken Sie, dass man dann eigentlich da in so einem Glamour-Wohnmobil überhaupt noch ein Naturerlebnis haben kann?
Ja, es ist immer eine schwierige Frage, inwiefern heutzutage überhaupt ein Naturerlebnis möglich ist. Das ist natürlich die ganze Kritik an Tourismus. Es gibt eben nur noch Massentourismus, der ist nicht nachhaltig. Das sind so die Fragen, die diskutiert werden. Man kann ja dann durchaus die Frage stellen, inwiefern heutzutage, wie das auch gerade Herr Spudde angesprochen hat, dadurch, dass der Tourist überhaupt irgendwo hinkommt, die Basis quasi der Natur oder der Landschaft zerstört. Das denke ich zwar nicht, aber die Frage stellt sich. Und im Falle des Campings oder des Glampings stellt sich das meiner Meinung nach ähnlich dar. Es gibt natürlich gerade mit dem Wohnmobil die Möglichkeit, etwas abseits von großen 4-Sterne-Campingplätzen sich aufzuhalten. Und das ist wahrscheinlich auch eines der Motive für die Wohnmobile, dass man sich eben auch abseits der Infrastruktur aufhalten kann.
Aber wo auch immer man steht, also selbst in der Wüste, dann ist da ja doch nicht nur Wüste, sondern die Wüste und ein Wohnmobil eben. Machen die sich da nicht was vor? Also ist das nicht sozusagen Selbsttäuschung?
Ja, es kommt darauf an, was für eine Konzeption von Natur man hat. Wenn es heißt, Natur ist da, wo niemand ist und nur ich, das ist natürlich heutzutage schwierig zu finden. Aber wenn man sagt, ja, Natur ist da, wo auch andere sind und ich auch dabei, dann ist es durchaus möglich.
Also ich glaube auch, dass sich der Reisemobilist zwischen diesen beiden genannten Extremen aufhält. Also einmal der Massentourismus, mit dem Reisemobiltourismus sicher nichts zu tun hat. Und das andere eben ganz alleine irgendwo sein. Also das ist ja sowieso in Mitteleuropa schier unmöglich.
Ja.
Also insofern, es gibt natürlich Stellen, die sind einsamer, auch in Deutschland. Ich meine, ich erinnere nur an Brandenburg oder so, irgendwelche Landschaften da, wo eben auch nichts ist. Ob man da hin will, ist was anderes, aber ich kann auch genauso gut in Brandenburg in einem See wunderbar einen Badeurlaub machen oder ich kann auch durch den Schwarzwald wandern und bin da auch weitgehend alleine unterwegs. Das geht alles, ja.
Matthias Stock hat es ja schon angedeutet. Der Naturbegriff ist eine Definitionsfrage. Und was wir für Natur oder für natürlich halten, wird jeweils definiert. Wenn wir zum Beispiel im Bioladen naturbelassene Lebensmittel kaufen, dann ist das der Stand der Technik vor 100 Jahren. Und es gibt um den Menschen herum eigentlich nichts Natürliches, es sei denn irgendwo in der Antarktis. Und selbst dort, wenn es ihm schlecht geht, kann man ihn noch ausfliegen. Also Natur ist immer eine Auffassungssache.
Oder vielleicht Wildnis versus Wildnis, Natur.
Ja. Also die Wildnis, das ist ja ein Begriff von Thoreau aus dem 19. Jahrhundert letztlich oder auch von Riehl. Nur die Wildnis erhält unsere Seele noch intakt aus dem 19. Volkskunde von Riehl. Aber selbst diese Begrifflichkeit der Wildnis ist natürlich auch ein soziales Konstrukt. Ja? Also wenn man eine wirkliche Wildnis ist, ist man irgendwie mitten im Atlantik. Da geht man unter und stirbt ganz einfach. Alleine schon die Schifffahrt ist ja eine Bezähmung der Wildnis. Ja? Und genauso kann man natürlich auch auf dem Lande die Wildnis beziehen. Und jeweils wird diese Konnotation oder Konstruktion, mit der ich Natürlichkeit, Wildnis oder auch Zivilisiertheit auf so einem Kontinuum definiere, die ist nun auch gleichzeitig immer mit moralischen Werturteilen verbunden. Also die doofen Massentouristen, die früher mal Neckermänner hießen, ja, die dann in den Bettenburgen an den Stränden sind, den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich in der Sonne braten, die werden wiederum verachtet von den anderen und so weiter. Und weil das angeblich unnatürlich wäre, aber ich würde den Naturbegriff an der Stelle völlig rauslassen. Glamping, jetzt nochmal zurück zu diesem Punkt, ist eigentlich der Versuch,
eben, um ihren Begriff Wildnis aufzunehmen, Luxus in die Wildnis hineinzutragen, wie auch immer, meistens übrigens per Zelt und nicht so sehr mit den fahrbaren Untersätzen. Ja, aber letztlich ist das doch nur eine PR-Masche. Fragen Sie mal die Scheichs in Saudi-Arabien, die machen es schon seit 100 Jahren so. Was glauben Sie, wie deren Zelte ausgestattet sind?
Also wenn man an diese Enge nochmal darauf zurückkommt, wenn man an diese Enge im Wohnmobil denkt, dann klingt es ja eigentlich gar nicht so sehr nach Genuss und Entspannung. Also sogar im Luxus-Wohnmobil ist es ja doch noch ziemlich eng. Und außerdem, es gibt ja noch einiges zu tun, anders als im Hotel. Also man muss sich um den Wagen kümmern, man muss den Wagen überhaupt erstmal lenken können, man muss Wassertanks auffüllen, Gas holen. Das fällt ja auch bei einem Luxus-Wohnmobil sicherlich nicht weg. Das ist ja unbequem. Also will man das denn eigentlich im Urlaub? Wer will das?
Ich will das.
Sie wollen das? Wieso?
Weil es einfach dazugehört. Und ich muss da auch widersprechen, es ist nicht eng im Wohnmobil. Denn das Wohnmobil ist so geschickt aufgeteilt, dass es durchaus Rückzugsorte gibt, Rückzugsecken gibt. Dadurch, dass man Hubbetten hat zum Beispiel, die man runterlassen kann und dann ist man eben da drin. Es gibt Sitzecken, wo man was lesen kann. Und wie ich schon gesagt habe, der größte Teil des Tages spielt sich ohnehin draußen ab.
Aber man muss sich seine Plätze wahrscheinlich auch erstmal suchen und finden, oder? Das dauert ein bisschen, oder? Bis man mit einem Wohnwagen oder einem Wohnmobil dann wirklich warm wird, oder?
Na, eigentlich nicht. Also das Fahren können mal vorausgesetzt, ja. Es gibt dann eben die Wahl zwischen Campingplatz und Stellplatz. Mhm. Der Unterschied ist, der eine ist eben geregelt, der Campingplatz. Die Hauptregelung bildet die Schranke, die die Ein- und Ausfahrtzeit vorschreibt. Das heißt, ich bin also nicht frei, um morgens um 7 oder so loszufahren, weil die Schranke noch geschlossen ist. Muss ich warten bis um 9. Das andere ist der Stellplatz, der von Gemeinden zum Beispiel betrieben wird oder von Restaurantbesitzern oder auf dem Wanderparkplatz oder so. Da bin ich eben doch ziemlich frei. Klar ist es da auch so, dass in der Hauptsaison natürlich auch andere da spitz kriegen und da auch stehen. Da bin ich auch nicht alleine, ja. Aber die andere Sache, was Sie gefragt haben, nach der Infrastruktur, also Wasser holen, Gas und so weiter, das gehört einfach dazu. Das sind Handgriffe, die gehen so nebenher. Da wird gar nicht drüber nachgedacht im Prinzip. Das ist auch nicht, wenn es nicht gerade nachts um 2 ist, bei waagerechtem Schnee, wenn das Gas ausgeht, ist das auch egal, dann macht das nichts.
Aber das ist doch schon eine Herausforderung, oder? Also muss da gerade auch an diesen Film Little Miss Sunshine denken, wo eine Familie eben durch so eine Fahrt mit so einem VW-Bulli einmal quer durch die USA quasi wieder zu sich selbst findet und jeder so seine eigene Identität findet. Also geht es da auch so ein bisschen um, ja, Selbstfindung?
Ja, also ich bin kein Familiensoziologe, aber ich würde sagen, dass in der Tat die Frage des Doing Family eine Rolle spielt. Durch Anwesenheit, durch miteinander umgehen, auf engem Raum zusammen sein. Das denke ich schon, dass es ein Motiv ist oder ein Element des Interesses an Wohnmobilen. Aber man kann auch sagen, dass auch, sagen wir mal, das normale Auto ohne diesen ganzen Wohnmobilzusatz die Möglichkeit bietet und auch, man sie auch findet. Das ist eine ganz klassische Weise, durch Familie oder durch Urlaub mit der Familie dann auch sich gegenseitig zu vergewissern.
Das war sehr schön gesagt. Ich würde da noch hinzufügen, wir reden eigentlich von der bürgerlichen Kernfamilie. Das ist, was wir heute Familie nennen, ist vor 200 Jahren was ganz anderes gewesen. Diese bürgerliche Kernfamilie, Vater, Mutter, Kind oder Kinder, die entsteht erst um 1900 im Bürgertum und zwar genau im Urlaub. Die entsteht nicht im Alltag, denn da ist der Vater abwesend. Der Vater ist anwesend nur im Urlaub. Und der Ort, wo die bürgerliche und eigentlich letztlich noch heutige Familie als Ideal entstanden ist, soziologisch, historisch, das war früher die Sommerfrische. Also das nicht so vornehme Kurbad, sondern die Sommerfrische, wo die Kinder sich auch benehmen können. Ins Kurbad nahm man Kinder ja gar nicht mit. Die mussten zu Hause bleiben. Die Sommerfrische gibt es ja immer noch. So ist es ja nicht, wie immer man sie nennt. Man in Ferien an der Ostsee kann man ja alles stationär machen. Und wie sie ganz richtig sagt, man kann mit dem Auto anreisen. Hat auch eine gewisse Freiheit, aber man muss dann irgendwo wohnen. Also das glaube ich, die Herstellung, das ist sehr schön gesagt, die Herstellung von Familie erfolgt ganz, ganz stark im Urlaub. Seit gut 100 Jahren ist das so. Und da bildet sich ja das Reisen mit dem Wohnmobil oder wie immer auch Campen, bildet da ein ganz wichtiges Element in der Herstellung bürgerlicher Familiarität.
Ist da die Rollenaufteilung oder Rollenzuteilung klassisch? Also ist zum Beispiel auch die Begeisterung für den Kauf eines Wohnmobils, ist die rein männlicher Natur?
Da gibt es, glaube ich, schon noch ein bisschen klassisches Rollenklischee. Ich glaube, dass sich die Männer, also jetzt mal ganz allgemein gesprochen, dass sich die Männer mehr für die Technik interessieren bei einem Fahrzeug und die Frauen dann letztlich darüber entscheiden, ob es gekauft wird oder nicht, je nachdem, wie die Farbe der Polster und der Gardinen ist. Also das ist wirklich nur ganz pauschal und da mag es auch andere geben, aber so wird es immer wieder kolportiert auch.
Also doch die klassischen Rollen.
Also doch die klassischen Rollen, klingt ja sehr klassisch.
Ja, ja. Vielleicht kann ich dazu ergänzend noch sagen, weil wir jetzt über Familie gesprochen haben. Die meisten Menschen, die sich heute einen neuen Wohnwagen kaufen, sind Senioren, also 60 plus.
Ja.
Und insofern ist es nur noch eine Residualfamilie, die da möglicherweise ihre Anklänge aus der Jugend, wo sie mit dem Bulli durch die Gegend gefahren sind, nochmal sich Träume verwirklichen will. Es kann ganz übel in die Hose gehen. Also ich erinnere an den todtraurigen Film About Schmidt mit Jack Nicholson. Die kaufen ja kurz bevor die Frau stirbt noch ein riesiges Schiff, mit dem er dann alleine bzw. mit seiner Tochter quer durch Amerika fährt. Das macht dann auch nicht mehr glücklich. Sozusagen sind die jetzigen Käufer, die Käufer dieser Wohnmobile, haben eine große Chance, dass das Wohnmobil sie überleben wird.
Ja, das stimmt, aber da scheint sich im Moment ein wenig was zu verändern. Dadurch, dass eben so viele Menschen ein Reisemobil in Deutschland kaufen möchten, sind die Hersteller quasi ausgebucht bis weit in das nächste Jahr hinein. Und die Jüngeren, die haben ja auch Interesse, die möchten gerne ein Gebrauchtfahrzeug kaufen. Da ist der Gebrauchtmarkt aber auch ziemlich leergefegt und die Fahrzeuge sind sehr teuer geworden. Das hat dann zur Folge, dass die Jüngeren, obwohl sie eigentlich lieber ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen möchten, doch zum Neuwagen tendieren. Und das wiederum bedingt, dass die Hersteller ganz andere Fahrzeuge bauen müssen. Denn die Geschmäcker der jüngeren Generation und der etwas älteren, 55 plus sagen wir, die Geschmäcker gehen doch auseinander, ne?
Aber Sie würden alle festhalten, dass es schon auch sehr stark um dieses Zusammenleben mit den Mitreisenden geht, oder?
Auf jeden Fall.
Und der Campingplatz? Also, weil eigentlich ist man im Wohnmobil ja erstmal ziemlich unabhängig von allem. Also man hat die Küche mit dabei, man hat natürlich das Bett mit dabei. Da muss man ja eigentlich gar nicht unbedingt auf den Campingplatz gehen. Also könnte man vielleicht sagen, dass Wohnmobilfahrer eher Einzelgänger sind und eigentlich nur so, weil sie halt manchmal müssen, auf den Campingplatz fahren?
Das ist etwas knifflig, die Antwort, weil das sind Sachen, die kann man eigentlich schwer belegen. Es heißt ja immer, dass viele Reisemobilisten gar nicht auf den Campingplatz gehen, weil sie das nicht haben wollen. Und das stimmt aber, glaube ich, so nicht. Also es gehen sicher viele auf den Stellplatz, es gehen aber auch viele auf den Campingplatz und es gibt auch dann so ein Gemisch davon. Also jeder macht sicher mal alles. Ein Campingplatz ist in der Regel dann sehr gut, wenn die Kinder, die dabei sind, relativ klein sind. Das heißt, die finden sofort vor der Tür Spielkameraden und sind dann weg. Und die spielen dann, sind den ganzen Tag unterwegs und die Eltern haben auch ihre Ruhe. Das ist schön. Auf dem Stellplatz, das stimmt ja auch, was Herr Spode gesagt hat, wenn Leute ein Fahrzeug kaufen, 55 oder 60 plus, die haben eben keine kleinen Kinder mehr. Damit fällt die Wahl des Campingplatzes auch dann möglicherweise weg oder nicht mehr so häufig aus.
Der Campingplatz ist ja ein seltsamer Ort insofern, als man dort alone together ist, wie ein Anthropologe das mal genannt hat, Edgerton. Man ist mit vielen Menschen zusammen und hat doch mit sehr wenigen wirklichen Kontakt. In Soap-Operas wird das ganz anders dargestellt, da haben die Nachbarn alle ständig irgendwas zu tun. Das mag auch bei den Dauercampern, die wir eingangs im Visier hatten, so sein. Aber die, die mobil sind, die bleiben schön für sich. Ja. Und das macht dann also soziologisch gesprochen, ich bin ja auch Soziologe, keinen großen Unterschied, ob ich auf dem Campingplatz oder woanders stehe. Denn das ist nur eine Frage der infrastrukturellen Versorgung und nicht so sehr der sozialen Interaktion.
Aber interessant ist doch das Phänomen, dass viele Reisemobilisten für sich in Anspruch nehmen, Individualisten zu sein. Und dann stellen sie sich auf den Stellplatz und haben dann einen Abstand zum nächsten Fahrzeug von 1,50 Meter.
Aber bleiben trotzdem allein, in gewisser Weise sozial gesehen.
Also auf dem Campingplatz zumindest kann man ja aber relativ frei rumlaufen. Also es gibt natürlich diese ganze FKK-Kultur und es gibt natürlich auch einfach so eine Freiheit, in Adiletten und kurzer Hose rumzulaufen. Herr Stock, würden Sie sagen, dass es sich auf dem Campingplatz freier lebt?
Ich denke nicht, dass es ein Ort ist, wo es eine größere Freiheit gibt als in irgendwelchen Clubhotels oder Ferienclubs oder so. Was interessant ist, das wurde gerade angesprochen, ist ja die Frage, warum Wohnmobile auf Campingplätze überhaupt fahren. Das müssten sie auch gar nicht. Und das ist ja interessant, dass man sie trotzdem dort findet. Und zwar massiv. Da ist meiner Meinung nach ein interessanter Punkt, dass die Campingplätze eben auch, sagen wir mal, aufgerüstet haben. Es sind nicht mehr nur solche ein-, zwei-Sterne-Campingplätze, das gibt es jetzt ja überall, für alles Mögliche gibt es jetzt ja Sterne, sondern es gibt hier vier-Sterne-Campingplätze mit allen möglichen Ausrüstungen. Und da wird es ja dann teilweise für die Wohnmobile dann wieder interessant. Und deswegen wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen Stellplätzen und dann im Campingplatz. Was jetzt die Freiheit angeht, am Ort selber, am Campingplatz selber, da denke ich, dass eben der Campingplatz als Ort oder als spezifischer Raum auch ein interessantes Element ist. Denn ich weiß nicht, ob Herr Spode recht hat, wenn man sagt, dass man da alone together ist. Es kann auch sein, dass gerade die Partizipation am öffentlichen Leben sozusagen, das Miteinander und die alltäglichen Unterhaltungen zum Beispiel, die Geselligkeit, ein ganz wichtiger Faktor ist, um zu erklären, weshalb auch Wohnmobile sich auf Campingplätzen wiederfinden.
Das ja, sehe ich ganz genauso, ja.
Man sitzt ja da zum Beispiel vor seinem Wohnmobil und isst was oder spielt Karten und jeder läuft vorbei und schaut zu. Also ist man da wirklich alone together, Herr Spode?
Ich bleib dabei. Also weniger aus eigener Erfahrung, sondern ich nehme die empirischen von Volkskundlern gemachten Untersuchungen. Was dir eben gesagt wurde, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieser Austausch auch über verschiedenste Dinge, das ist typisch für die Dauercamping. Plätze, für die sozusagen Datschensiedlungen, kleingartenartig. Wenn wir auf richtigen Campingplätzen sind, dann hat man zwar mehr, wahrscheinlich mehr Kontakt als in einer Hotelanlage, aber nicht unbedingt. Auch dort trifft man ja Leute beim Essen am Tisch oder sowas oder am Strand. Also das, denke ich, ist nicht der Grund, sondern die Leute gehen wegen der vier Sterne dahin oder was immer. Also aufgrund von infrastrukturellen Gegebenheiten und Dingen, die dort vorgehalten sind, die sie auf einem normalen Stellplatz nicht kriegen, das würde ich als Hauptmotiv annehmen. Aber wie gesagt, nicht aus eigener Erfahrung, sondern aus der Literatur.
Ja, jetzt haben Sie gerade über die Dauercamper gesprochen mit der Kleingartensiedlung. Wieso ziehen diese Menschen dann nicht einfach in den Kleingarten und wieso wollen sie dann doch noch auf dem Campingplatz sein?
Es gibt einmal die Illusion von Mobilität. Es gibt das Gefühl, man könne ja jederzeit die Zelte abbrechen, auch nicht das Zelt, sondern in dem Fall den Wohnwagen wegfahren. Das denke ich. Zum anderen hat es wahrscheinlich auch finanzielle Gründe, denn man kann sich da sparen, tatsächlich eine Datsche zu bauen, ein kleines Kleingartenhäuschen zu bauen. Da ist ja alles schon vorgehalten in einem gut ausgestatteten Campingwagen. Also das hat auch finanzielle Gründe. Und auf diese Weise haben wir es ja geschafft, also die Ostseeküste in Schleswig-Holstein gut zu besiedeln oder auch die Seen in Brandenburg, Mecklenburg waren ja sehr, sehr stark mit diesen Dauercampern besiedelt. Es geht jetzt ein bisschen zurück, denke ich. Mag sein, dass das auch mit dem veränderten Image zu tun hat, aber auch vielleicht mit finanziellen Fragen.
Wir haben jetzt gerade vor allem über Menschen im Rentenalter gesprochen, die dann eben auf den Campingplatz ziehen. Aber Herr Stock, würden Sie nicht sagen, dass es auch noch andere Gruppen gibt? Also zum Beispiel der Handwerker, der um die Welt zieht, weil er eben überall arbeiten kann?
Dauercamping kann einerseits als Zweitwohnung angesehen werden, aber auch als Hauptwohnung. Es gibt auch Handwerker zum Beispiel, die von ihren Unternehmen dort angesiedelt werden, für, wenn sie mal einen 3-Monats- oder einen 6-Monate-Vertrag haben.
Also jetzt mal abgesehen von dem Beispiel des Handwerkers, der eben von seiner Firma oder wem auch immer geschickt wird. Wenn man jetzt zum Beispiel auch nochmal denkt an Digitalnomaden, das soll es ja auch geben. Also Menschen, die eben nichts weiter zum Arbeiten brauchen als einen Laptop und Internet und ihr Wohnmobil einfach zum Büro umfunktionieren. Im Internet, zumindest bei der Recherche, wirkten die doch sehr, naja, prominent, weil die dann auch ganz oft Blogs haben und sehr viel darüber berichten, wie es sich eben so lebt als Digitalnomaden. Was haben die für Motivation, das zu tun?
Diese Digitalnomaden sind eigentlich ein Phänomen der Großstädte. Sie gehören den kreativen Klassen an und die halten sich doch lieber in Berlin, London oder New York auf oder Barcelona als im Teutoburger Wald oder im Odenwald. Also man kann sie dort vielleicht auch noch antreffen. In den USA sieht das anders aus. Dort haben wir einen großen Anteil der Bevölkerung, ich weiß die Zahl nicht, aber er ist deutlich höher als in Europa, die auch schon lange, bevor es Computer gab, grundsätzlich nur in ihrem Airstream-Trailer oder einem anderen Gefährt quer durch die USA gereist sind. Die halten sich irgendwo ein paar Monate auf, sind dann wieder woanders. Dieses dauerhafte Nomadentum ist in Amerika viel verbreiteter. Und ich könnte mir vorstellen, dass Digitalnomaden, die dann auf dem Land sozusagen in the countryside auf so einem Campingplatz sich aufhalten, die wird man eher in Amerika finden. Sonst findet man sie hier eher
in den hippen Vierteln, ja, von Hamburg, im Hafenviertel oder so.
Mhm, Herr Petri, ist es dann sozusagen vielleicht auch ein Trend, der aus den USA kommt, dieser, sagen wir mal, Trend zum Wohnmobil?
Herr Petri? Naja, also zunächst ist ja so, dass in den Anfang der 70er Jahre der Trend zum Wohnmobil aus Deutschland in die USA geliefert wurde, von der Firma Westfalia nach Kalifornien. Und die sind dann da rumgefahren und von da aus ist wieder zurückgekommen nach Europa und nach Deutschland. Und in den 70er Jahren kamen auch erst die ersten Wohnmobile hier, sind hier entstanden. Und der Trend, den wir jetzt erleben, den Aufschwung, den wir jetzt erleben, ich glaube nicht, dass der mit einem Trend in den USA etwas zu tun hat. Ich glaube eher, dass ganz andere Gründe da eine Rolle dafür spielen. Zum Beispiel, dass wir sehr wenige Arbeitslose haben, dass die Menschen relativ viel Geld haben, was sie nirgendwo anders festlegen können. Immobilienpreise sind hoch. Die Lebenserwartung ist gestiegen. Die Leute sind gesund. Die haben Bock, was zu machen. Ein 60-Jähriger von heute ist ein ganz anderer als ein 60-Jähriger vor 30 Jahren. Ich glaube, das sind die Gründe, warum das Reisemobil so boomt.
Wie steht denn Deutschland eigentlich da, also im Service für Wohnmobile? Also man denkt jetzt, viele Stellplätze für Wohnmobile liegen weit von den Ortszentren weg und sind nicht gerade besonders schön. Oder in anderen Fällen ist es relativ schwierig, einen Platz mit Meerblick zu bekommen, zum Beispiel an der Ostsee. Also ist Deutschland wirklich so ein wohnmobilfreundliches Land?
Absolut. Also unser Verlag gibt einen Bordatlas heraus. Da sind nur Stellplätze aufgeführt und zwar in Deutschland. Ein Band, der ist so dick wie das Telefonbuch von New York. Und dann haben wir noch Europa, der ist ein bisschen dünner. Und in Deutschland haben wir schätzungsweise 4.500 Stellplätze außerhalb von Campingplätzen.
Erwarten Sie eigentlich, dass dieses Bedürfnis nach dem Wohnen auf vier Rädern in Zukunft noch weiter zunimmt? Das ist jetzt eine Frage in die Runde. Wie sehen Sie das, Herr Spode, vielleicht zuerst?
Ja, höchstwahrscheinlich ja. Wir erwarten, das müssen keine digitalen Nomaden sein, sondern wir erwarten aber grundsätzlich eine immer höhere Flexibilität von Arbeitnehmern. Und das wird teilweise nur noch so zu erreichen sein. Das bedeutet, wir haben ja teilweise in so hippen Bezirken in Berlin so Raten, dass sich so in alle 1-2 Jahre fast die Hälfte der Anwohnerschaft umwälzt. Also die Menschen wohnen im Schnitt nur noch 1-2 Jahre in bestimmten hippen Gegenden, ziehen dann wieder woanders hin. Das geht ja schon in die Richtung einer sehr, sehr hohen Mobilität.
Aber das gilt auch für andere Großstädte in Deutschland,
oder? Aber natürlich, ich habe da nur keine Zahlen für. Mhm. Ich denke, das wird genauso sein. Ja, natürlich. Überall dort, wo die kreative Klasse tätig ist, ist das so. Und die Mobilität als Ganzes wird steigen und als ein Neben- oder Side-Effekt von dieser grundsätzlichen Steigerung von Mobilität wird natürlich auch dieses Dauernomadentum mit Wohnmobilen oder Caravans zunehmen und möglicherweise irgendwann mal das amerikanische Niveau erreichen.
Denken Sie, wir kommen da wirklich hin zu so einem amerikanischen Niveau, Herr Stock?
Ja, also grundsätzlich wäre ich mit der Analyse von Hasso Spode einverstanden. Die Frage ist, inwieweit die Frage des Ökotourismus oder des nachhaltigen Tourismus das Verhältnis zum Automobil, zum Wohnmobil verändert. Es gibt ja zurzeit den Trend zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Die Frage ist, inwiefern das möglich ist, Wohnmobil mit elektrischer Energie. Kommt darauf an, wie gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen in einigen Jahren dann aussehen.
Aber bewerten das viele Menschen nicht einfach anders, weil sie sich ja denken, ja gut, da fahren wir nur ein paar Wochenenden im Jahr weg. Das macht ja nicht so viel aus, emissionstechnisch.
Stimmt auch. Pendlerverkehre, und das ist viel wichtiger.
Und Herr Petri, gibt es da Bemühungen, dass man Wohnmobile auch wirklich umweltfreundlicher macht?
Ja, ich habe vorhin schon gesagt, dass die Reisemobile der neuesten Generation, also Jahrgang 2017 praktisch, dass die alle Euro 6 erfüllen. Also insofern ist ja schon mal eine ganze Menge erreicht. Elektromobilität mit dem Wohnmobil ist mir bisher nicht bekannt, dass da irgendwas läuft. Kann ich mir auch ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, allein weil die ganze Infrastruktur noch nicht gegeben ist.
Und wie sehen Sie es? Also glauben Sie, dass dieses Bedürfnis nach dem Wohnen auf vier Räder noch zunimmt?
Das nimmt sicher noch zu, aber ich glaube nicht, dass wir solche Verhältnisse erreichen wie in Amerika, also in den USA, wo es ja auch die Snowbirds gibt, die da der Sonne hinterherreisen, im Winter in den Süden und im Sommer nach Norden, nach Kanada oder so. Es ist, glaube ich, eine andere Akzeptanz. Die Amerikaner verkaufen ja ihre Häuser zum Teil, um sich so ein großes Wohnmobil dann zu kaufen dort. Ich glaube, dafür sind wir hier zu deutsch, um sowas zu machen. Also die eigene vier Wände verkaufen, um mobile vier Wände zu haben, das, glaube ich, geht nicht so einfach.
Das war das SWR2-Forum, das rollende Haus über den Trend zum Wohnmobil. Es diskutierten Klaus-Georg Petri, stellvertretender Chefredakteur bei Dolde Medien Stuttgart, Professor Hasso Spode, Soziologe und Historiker, Technische Universität Berlin, sowie Mathis Stock, Professor für Geografie an der Universität Lausanne. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.